Lanz und Precht.
Schönen guten Morgen, Richard.
Guten Morgen, Markus.
Wie geht's dir? Genießt du den Sommer?
Ja,
ich finde es herrlich.
Sonnenstrahlen sehr genossen und wenn es ein bisschen wärmer wird, ebenfalls.
Ich bin total neugierig heute auf diese Folge, weil war ja gerade 1. Mai und wir sind hier in der Schanze bei den Kollegen von OMR. Im 1. Mai Schanze in Hamburg, ja, da brannte der Busch normalerweise. Und in diesem Jahr irgendwie gar nichts. Und ich habe mich gefragt, was ist los?
Mangel an Arbeitsmoral.
Ja, genau. Arbeiten jetzt auch nur noch in Teilzeit.
Protestieren ist auch nicht mehr das, was es mal war.
Wirklich. Auf nichts ist mehr Verlass in diesem Land. Auf gar nichts.
Alles, was mit Anstrengung verbunden ist, ist den Deutschen nicht mehr zuzumuten.
Keine 1. Mai-Krawalle mehr in Berlin nicht. Alle irgendwie kein Bock. Alle irgendwie
frei. Keiner kriegt seinen Arsch mehr hoch.
So. Und das Thema ist aber, wir haben ja oft über Arbeit gesprochen, aber gerade den diesen letzten Wochen, Monaten immer wieder drauf auf diese jungen Leute, denen man ständig attestiert, unterstellt sowieso, aber auch attestiert, ihr seid einfach zu faul, um irgendwas noch aus diesem Land zu machen.
Kannst du mir mal sagen, wieso man das eigentlich macht? Ich meine, das sind doch die eigenen Eltern, die das ihren Kindern erzählen, die ihre Kinder so erzogen haben und die dementsprechend so geworden sind. Also wenn ich meinen Kindern schon in der Kindheit immer sage, willst du lieber Bananenbrei oder Erdbeerbrei und so und ihnen vermittelt, das Leben ist ein einziges Wunschkonzert, dann drücken die ja nicht mit 18 eine Taste und denken, jetzt muss ich mal so tüchtig werden wie meine Eltern, die nie Zeit für mich hatten.
Ja.
Also die Jugend von heute ist das Produkt derjenigen, die sich über sie aufregen.
Ja, das Produkt der Jugend von gestern, möchte man mal sagen.
So ist das.
Das Interessante ist, Richard, es kommt dann sozusagen wie zum Beleg dafür, jetzt werden wir auch schon vom Wall Street Journal gebasht und gedisst, die Deutschen sind ungefähr das faulste Volk auf dem Planeten, wollen alle nicht mehr arbeiten, alle keinen Bock mehr auf Arbeit. Und es ist sehr interessant, dann kommt dann immer die Forderung nach der Vier-Tage-Woche als endgültiger Beleg dafür, jetzt geht's final bergab, das wird alles nichts mehr. Tatsächlich ist es so, wenn man sich die Durchschnittswerte anguckt, dann ist Deutschland mit 34,7 Stunden Wochenarbeitszeit, ja, ein bisschen unter dem europäischen Schnitt, der bei 37 Stunden liegt, ja. Reißerisch könnte man sagen, das ist der niedrigste Stand, der jemals erreicht worden ist.
Aber auch falsch gemessen, weil du kannst doch eine Arbeitsleistung nicht an der Anzahl der abgesessenen Stunden berechnen.
Das ist das eine, darüber haben wir schon mal gesprochen und deswegen finde ich immer Statistik, das wird, also korrigier mich bitte, wenn ich da falsch liege, weil du beschäftigst dich so viel mit Arbeit. Nur ich lese das als jemand, der sich einfach journalistisch damit auseinandersetzt und denke, wie kann man das so derart unterkomplex beleuchten. Wenn man sich mal anschaut, das sind Durchschnittswerte. Ja? Sagst irgendwie, die Deutschen arbeiten nur noch 34,7 Stunden. Dann denke ich immer, okay, aber müssten wir uns mal angucken, was da alles reingerechnet wird. Wir haben in Deutschland sehr viele Menschen, die in Teilzeit arbeiten. Wenn du die alle mit reinrechnest in diese Arbeitszahl, kommt natürlich im Schnitt weniger dabei rum, als wenn du nur zum Beispiel auf die Vollzeiterwerbstätigen schaust. Und da ergibt sich plötzlich ein ganz anderes Bild. Statistisches Bundesamt vom Juli 23. In der EU im Jahre 2022 arbeiten Vollzeiterwerbstätige im Schnitt 40,6 Stunden pro Woche. Und Deutschland liegt mit 40,5 Stunden pro Woche minimal darunter.
Ganz gefährlich unter dem Durchschnitt.
Ja, okay. So. In Finnland zum Beispiel wurde übrigens die geringste Stundenzahl bei Vollzeiterwerbstätigen verzeichnet. Also die arbeiten, wenn es danach geht, am wenigsten und so weiter. EU-weit am längsten arbeitende Teilzeiterwerbstätige mit 26 Stunden, Schweden. Am kürzesten in Portugal mit 18,9 Stunden. Und das hat ja auch strukturelle Gründe. Wenn du dir anschaust, und das sagt ja auch der Arbeitsminister bei jeder Gelegenheit, Deutschland hat ein Thema, wenn es darum geht, Frauen insbesondere die Möglichkeit zu geben, wirklich Vollzeit einem Beruf nachzugehen. Das ist ein riesiges Thema und da haben wir eine Quote, die ragt komplett heraus. Da sind wir also doppelt so viele, 70-35% ungefähr, wie der Rest, weil wir einfach ein Thema mit Kinderbetreuung haben und vieles, vieles andere mehr, die Themen, über die wir ja alle so häufig sprechen. Ich denke mal, So muss man doch eigentlich so eine Statistik auseinandernehmen und nicht einfach hingehen und sagen, da ist jetzt einfach mal so ein Schnitt, bäm, und dann kommt raus, uiuiui, die Deutschen sind alle faul geworden. Wenn ich mich mal in meiner Umgebung so umgucke, ich erlebe Leute, die alle richtig am Rad drehen, weil die sehr viel arbeiten und richtig reinhauen von morgens bis abends, weil das Leben teuer geworden ist, weil der Anspruch auch von Arbeitgebern hoch geworden ist, weil du dich ständig weiterbilden musst. SAP entlässt Leute und sagt, wir suchen zwar auf der anderen Seite Fachkräfte, müssen aber Leute entlassen. Warum? Weil wir haben nicht die Leute, die für das, was wir jetzt brauchen, so qualifiziert sind, wie es nötig ist.
Ja, das heißt, also wir haben unheimlich viele Leute, die inzwischen mit ihrer Arbeit überfordert sind.
Ja.
Die haben mal etwas gelernt, die haben das sehr lange gemacht. Und plötzlich wird das immer digitaler und technisch immer anspruchsvoller und immer internationaler. Und auf einmal müssen sie Business-Englisch können. Und auf einmal müssen sie sich mit lauter Sachen beschäftigen, wo sie sich noch nie mit beschäftigen wollten, die alle Teil ihrer Arbeit geworden sind. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite, was heißt schon Arbeitsstunden? Ja, also ich meine, es gibt ja viele, viele Jobs, wo man gar nicht so richtig weiß, ob jemand gerade arbeitet oder nicht arbeitet. Es gibt ja nicht nur die Überforderung, es gibt auch die Langeweile am Arbeitsplatz. Mhm. Es gibt auch irgendwas da, wo du ausharrst und im Büro bist und an bestimmten Tagen sind die Sachen nicht so richtig frequentiert oder auf irgendeinem Amt. Ne? Manchmal hast du Riesenchaos in manchen Stellen und unheimlich viel zu tun. An anderen Stellen ist fast nichts zu tun. Du sitzt trotzdem den ganzen Tag da, unterhältst dich, trinkst Kaffee, planst deine Urlaubsreise während der Arbeitszeit und so. Du kannst, ob das jetzt erfüllte Arbeitsstunden sind, ob jemand unter Vollstress leidet oder ob jemand eine ruhige Kugel schiebt. In der Statistik, in der quantitativen Statistik der Arbeitsstunden wird das doch in keiner Form irgendwo widergespiegelt. Deswegen sagen diese Zahlen nichts aus.
Ja, genau. Und ich denke da manchmal, man muss doch irgendwie versuchen, zumindest auch die Komplexität, die das hat, so ein bisschen abzubilden, aber die Schlagzeile ist, die Deutschen werden immer fauler und keiner hat mehr Bock. Und ich denke immer, Mann ey, was erreichen wir damit eigentlich motivatorisch auch? Also wenn den Leuten, die das Gefühl haben, sie strampeln wirklich vor sich hin, Stichwort Mieten, Stichwort Inflation, das Leben ist teuer geworden. Und dann sagst du noch ständig, aber eigentlich seid ihr alle faule Säcke. Also das ist motivatorisch irgendwie nicht besonders schlau.
Von wem kommt das eigentlich? Also wer zieht da einen Vorteil draus, das immer wieder zu erzählen?
Es kommt schon so, erstmal glaube ich, ist es einfach journalistisch eine herrliche Schlagzeile. Du kannst den, also die Fallhöhe ist so groß, du kannst den vermeintlich fleißigsten Menschen auf der Welt, den tüchtigen Deutschen, jetzt endlich mal sagen, Ronny, was auf die faulsten Säcke von allen seid eigentlich ihr. Und wie gesagt, die Betrachtung ist halt so ein bisschen unterkomplex und je nachdem, wer welche Agenda verfolgt, macht das dann halt auch. Aber ich finde auch, auf dem Arbeitsmarkt insgesamt, und darüber wollte ich heute mit dir reden, und ein Stichwort ist auch diese Oxford-Studie, über die wir beide uns schon öfter unterhalten haben, auf dem Arbeitsmarkt insgesamt passieren ja gerade echt Dinge. Also Bosch zum Beispiel hat kürzlich gesagt, wir wollen mehr als 3000 Leute in Deutschland entlassen. ZF Friedrichshafen, anderer riesiger Autozulieferer, redet von 12.000 Stellen. Continental, ebenfalls riesiger Autozulieferer, will 5.400 Stellen, glaube ich, nur in der Verwaltung und dann nochmal an die 2.000 in Forschung und Entwicklung abbauen. Und dann hast du Jobsterben auch plötzlich nicht nur in der Autoindustrie, auch Haushaltsgeräteproduzenten. Miele plant 2.000 Leute zu entlassen, verlagert die Produktion nach Osteuropa. SAP, 8.000 Stellen. SAP, Software. Mhm. Ich meine, Bayer, tausende von Arbeitsplätzen, die da zur Disposition stehen. Und das sind so Signale, das klingt wie aus einer anderen Zeit, ne? Aus dieser Zeit vor 20, 30 Jahren, Arbeitslosenquote irre hoch. Aber heute sagt dir doch ständig jemand, pass auf, Arbeitslosigkeit gibt's nicht mehr. Arbeitskräftemangel ist unser größtes Problem. Also wie passt sozusagen der Abbau von Zehntausenden meist gut Qualifizierten oder sogar Hochqualifizierten ins Bild, wenn du auf der anderen Seite hörst, wir kriegen aber die Leute nicht.
Passt perfekt zusammen. Also ich habe mich ja immer schon geärgert, da ich mich mit dem Thema ja schon lange beschäftige und seit 10 Jahren auch Vorträge zu dem Thema halte, wenn Leute den Arbeitsmarkt sich wie ein Nullsummenspiel angucken, also wie eine Matheaufgabe.
Genau.
So und so viele offene Stellen auf der einen Seite, ja, und so viele Arbeitssuchende auf der anderen oder Leute, die ihre Jobs verlieren auf der anderen Seite. Da muss man das nur richtig verteilen und die Weichen richtig stellen und die Leute richtig vorbereiten und so weiter. Wer jetzt bei SAP seinen Job verliert, oder in der Autozulieferindustrie, wo wir gerade ja, in den leisesten Anfängen einer verheerenden Entwicklung stehen.
Ja,
das fängt ja gerade erst so langsam an, dass endgültig nicht nur den Automobilkonzernen selbst, sondern auch der Öffentlichkeit dämmert, wie es um die deutsche Autoindustrie bestellt ist, jetzt und in Zukunft. Und was da noch alles auf uns zukommt, ne? Man kann ja nicht oft genug erzählen, 800.000 Arbeitsplätze hängen unmittelbar an der Automobilindustrie und 2 Millionen einschließlich Österreich, Automobilindustrie plus sozusagen. Zulieferer, ja. Mittelbar. Ne? Chemieindustrie natürlich ganz stark, Automobil.
Genau.
Jetzt kann man sagen, ja, aber hier, ne, bei mir um die Ecke gibt es eine super Kneipe und die finden nie irgendwie einen Kellner. Und in der Altenpflege fehlen die Leute ja ohnehin und da fehlt's und da fehlt's. Ich meine, mal vorher bei SAP gearbeitet hat, dann hat man jetzt keine Lust, ein Leben lang Kellner zu sein. Oder denkt sich, Altenpfleger war das, was ich eigentlich schon immer viel lieber machen wollte als Software. Also das geht ja nicht auf. Und deswegen ist das, und das erzähle ich auch immer in meinen Vorträgen, das allerwahrscheinlichste Szenario, und das habe ich schon vor ein paar Jahren gesagt, ist die Entstehung eines dramatischen Mismatches. Mhm. Ein dramatisches Mismatch, das daraus besteht, dass wir beides haben werden. Noch über ewige Zeiten einen enormen, nicht nur Fachkräfte, sondern überhaupt Arbeitskräftemangel und auf der anderen Seite eine sehr stark steigende Zahl von Arbeitslosen. Mhm. Und diejenigen, die sich da immer beruhigt haben mit zwei Dingen, das eine ist, müssen die halt in den Bereichen arbeiten, in denen Leute gesucht werden. Mhm. In so einer Gesellschaft leben wir aber eben nicht mehr. Ja, also die Arbeit ist heute nicht einfach nur Existenzsicherung, jedenfalls für die meisten Menschen nicht. Ja, und man sieht da auch im Zweifelsfall einen sozialen Abstieg drin oder soll irgendwas tun, wofür man weder eine Befähigung noch eine Eignung noch eine Neigung noch irgendwas hat. Mhm. Das wird alles eben in diesem Sinne nicht mehr aufgehen. Und das andere war immer der Hinweis darauf, ja, aber es entsteht doch auch ganz, ganz viel neue Arbeit. Niemand bestreitet, dass neue Arbeit entsteht. Technische Revolutionen bringen immer ganz viele neue Arbeitsfelder hervor. Aber dass das dann alles so reibungslos aufgehen soll, ja, das ist in der Vergangenheit häufig gut gegangen. Ja, aber der Blick zurück, ne, nur weil was ein paar Mal funktioniert hat, bedeutet nicht, dass es in Zukunft beim nächsten Mal wieder so gut funktioniert. Und deswegen machen wir uns über diese Entwicklung seit Jahren viel, viel zu wenig Sorgen.
Ja, dieses Mismatch-Thema, über das du gerade sprichst, ich glaube, das ist so ein ganz neuralgischer Punkt. Ne? Aber wenn man sich das mal anschaut, so große Automobilzulieferer, ne, wie ZF Friedrichshafen, Bosch oder eben auch Continental und so weiter, ich meine, wo geht's da jetzt hin? Also geht es ja rein in Richtung Elektromobilität, auch wenn wir hierzulande, das ist auch interessant, neulich mit Robert Habeck drüber gesprochen, ich meine, in Frankreich E-Mobilität plus über 20%, Großbritannien plus 10-11%. Im letzten Quartal wurden in Großbritannien das erste Mal mehr E-Autos verkauft als Verbrenner verkauft. Deutschland minus 20%. Das heißt, da gibt es auch so eine, wie soll man sagen, so eine Aversion sozusagen, diesen Wandel wirklich zu gestalten. Und ich habe da politisch das Gefühl, da gibt es jetzt gerade ein echtes Dilemma, weil politisch kannst du das nicht mehr verkaufen. Politisch hängt diese Ampel, also im Kopf sind die alle noch im Heizungskeller. Die ganze Zeit. Das ist mein Eindruck. Und immer dann, wenn irgendjemand etwas möchte, was vorantreiben möchte, sagt direkt der Nächste wieder, Vorsicht, 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 Stichwort Heizungskeller und lass uns bloß keinen überfordern, lass uns bloß keinem was zumuten. Das ist eigentlich die Übersetzung davon. Dann macht man am besten gar nichts und alles bleibt, wie es ist. Und auf der Seite der Automobilhersteller habe ich den Eindruck, ich verdiene mit Verbrennern immer noch so viel Geld und so viel mehr Geld als mit E-Autos, dass auch da sozusagen der Schub nur so halbherzig kommt.
Ja, man will alles abschöpfen, was man mit seinen, also
genau,
Deutschland baut ja mit die besten Verbrenner der Welt.
Genau.
Ja, und solange wir die bauen, ja, denken wir immer noch zumindest dieser alte Markt, ja, da sind wir immer noch stark und die E-Mobilität ist halt das große Problem. Ein E-Auto kann jeder bauen.
Ja.
Und das, worauf es ankommt, ist eben nicht mehr das, wo die Deutschen die Besten sind, sondern das E-Auto entscheidet sich über Komfort und Software.
Mhm, genau.
Ja, und jeder Softwarekonzern kann ein Auto bauen. Und damit ist der ganz große Ingenieursleistungsvorteil, den die deutsche Automobilindustrie so lange gehabt hat und worauf die Markennamen basieren, ja, und auch das Prädikat Made in Germany und so weiter, das zählt in der E-Mobilitätswelt nicht. Selbst wenn wir das noch viel, viel stärker vorantreiben und noch mehr fördern sollten und so weiter, heißt das noch lange nicht, dass wir damit das kompensieren können, was wir vorher mit den Verbrennern verdient haben. Sondern da sind wir nur noch ein Player unter vielen und im Zweifelsfall einer, der zu teuer produziert.
Ja, ich fand es interessant. Ich hatte ein paar interessante Begegnungen zu dem Thema vor einiger Zeit mit Herbert Diess, der genau das sagte, auch in der Sendung, der ehemalige VW-Chef, ne, der sagte, wir haben es verpasst, die E-Mobilität zu unserem Heimatmarkt zu machen. Ne? Der Verbrenner war unser Heimatmarkt. Deutschland war der Heimatmarkt für Verbrennungsmotoren. Und deswegen kamen die Innovationsschübe und so weiter. Es kam immer alles von da. Jetzt sind wir Zaungäste, die zugucken, wie der Heimatmarkt für E-Mobilität in China, wie der sich entwickelt und müssen da irgendwie verzweifelt reinkommen. Es gab ein Auto, den ID.7 zum Beispiel von VW, der jetzt den großen Wandel bringen sollte in China. Das ist ein totaler Ladenhüter, funktioniert nicht, läuft nicht, schwierig. Das einzige Segment, in dem die deutschen Autohersteller in China noch gutes Geld verdienen, ist Luxussegment Verbrenner. Die kaufen die Chinesen, die wohlhabenden Chinesen weiterhin sehr gerne.
Das
kann man
sammeln. Ja, das ist so wie, also früher haben die Pferde die Kutschen gezogen und übrig blieb der Reitsport. Ja, und das ist das, was vom Verbrenner übrig bleibt, ist der Reitsport. Ja, also ein Hobby für reiche Leute. Ja, oder sammeln von irgendwelchen tollen Karossen und so weiter. Aber eben nicht mehr für den Massenmarkt werden sie halt nicht mehr gebraucht. Ne, so wie die Pferdekutsche durchs Automobil ersetzt wird, so werden die klassischen Verbrenner durch E-Mobilität ersetzt. Und ich habe letztens erst vor einigen Tagen noch mit zwei herausragenden China-Experten geredet, die mir ein bisschen was über chinesische Mobilität und Verkehr und so weiter erzählt haben. Und sie sagen, der Hauptunterschied ist, dass es den Chinesen bei der Fortbewegung eigentlich nicht mehr ums Fahren geht. Der Verbrenner funktioniert über das Fahren, ne? Das Fahrgefühl, einschließlich Motorgeräusch und allem, was dazugehört. Dann gibt es natürlich auch tolle E-Autos, die man auch gerne fährt, mit toller Beschleunigung und so weiter. Aber eigentlich liegt die Zukunft darin, möglichst nichts mehr zu tun und sich weitgehend eben vom Auto fahren zu lassen.
Genau.
Ja, und da drin die Gelegenheit zu haben, Netflix-Serien zu gucken. Ja. Und dann ist viel von dem, was die Chinesen produzieren, geht eben genau in diese Richtung. Also das sind quasi kleine Wohnmobile, ja, in denen man sich möglichst convenient zu Hause fühlen soll. Aber wo es jetzt nicht mehr darum geht, rasant und sportlich zu fahren, was man in den chinesischen Städten ja ohnehin nicht kann.
Pass auf, total interessant. Wir schauen da ja immer auf durch die deutsche, durch die europäische Brille. Ne? Wenn du durch die chinesische Brille schaust, dann merkst du plötzlich, warum das so wichtig ist. Ne? Wir würden ja sagen, ja, pass auf, die Karre soll mich irgendwie abends schnell nach Hause bringen. Und da mache ich es mir gemütlich. Ich habe mit jemandem gesprochen, ich habe vergessen, wer es war, der sagte, weißt du, mach dir mal klar, wie die meisten Chinesen leben. Die leben in ganz, ganz kleinen, wenig komfortablen Wohnungen. Und eigentlich will man so wenig wie möglich Zeit in diesen Wohnungen verbringen, weil es gar nicht so gemütlich ist. Was dazu führt...
Stehst du zwei Stunden im Stau?
Ja, nein, du stehst erstens viel im Stau. Und er sagt, viele Chinesen, die kommen dann abends mit dem Auto nach Hause und dann dattelst du nochmal gemütlich eine Stunde oder zwei in deinem Auto irgendwie, weil das ist in Wahrheit ein mobiles Endgerät ist.
Exakt.
Ja, wie ein... So,
ja. Und da sitzt du rum
und und da ist es lustig und gemütlich und dann guckst du deine Apps und so weiter. Und deswegen verbringst du freiwillig und gerne sehr viel Zeit in diesem Auto. Genau. Das fand ich sehr interessant. Also es sind Hightech-Konzerne, die da jetzt reingehen und sagen, das leisten wir uns jetzt mal.
Ja, du hast ja schon die schöne Formulierung Endgerät benutzt, ne? Mobiles genau. Endgerät.
Genau.
Ja, das ist das. Genau. Und ich hatte das mit dem Stau erwähnt, weil wenn du so viel Lebenszeit im Stau verbringst, dann möchtest du, dass es im Stau so gemütlich wie möglich ist und du dich möglichst nicht auf den Verkehr konzentrieren musst. Und das ist eine andere Art von Fahren, als wenn du einsam über eine Landstraße jagst. Ja, das hinterlässt dann natürlich ganz deutlich seine Spuren. Es gibt einfach ein völlig anderes Verhältnis zum Fahrzeug. Und wie du gerade gesagt hast, das sind quasi Produkte von Hightech-Konzernen.
Ja.
Und es sind nicht mehr Produkte, die so quasi mal feldweit und wiesenmäßig aus der Lust zum Motor entstanden sind. Das ist ein völlig anderes Verhältnis. Und selbst wenn Deutschland das alles kopieren würde, würden wir es viel, viel teurer produzieren. erstmal sind wir in der Software nicht ganz so gut und zweitens wäre das letztlich auch nur eine Kopie von etwas, was im Original die Hälfte kostet. Und deswegen, also ich glaube, ich habe niemanden getroffen, obwohl ich mich mit dem Thema ja auch schon lange beschäftige, in der Automobilindustrie, der da jetzt irgend noch ein positives Signal sehen kann. Und dann überleg dir mal, was da über die nächsten 10 Jahre die Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt sein werden. Und da kannst du mit dem Hinweis auf Fachkräftemangel, kommst du da nicht weiter.
Nee, genau. Das ist das, was wir gerade sagten, ne? Also dieser Widerspruch, diese Widersprüchlichkeit, die da drin ist. Also auf der einen Seite sagen wir, wir brauchen dringend Leute, brauchen noch Spezialisten. Und auf der anderen Seite entlassen wir Leute, SAP und andere. Und das hat damit zu tun, dass auch Bayer und so weiter, die haben mit diesem verschärften Tempo im internationalen Wettbewerb, können die so, wie sie gerade sind, nicht mehr richtig mitgehen und brauchen sozusagen weiterhin qualifiziertes Personal, aber sie haben häufig nicht praktisch die Leute an Bord, die man eigentlich bräuchte. Was zur irren Situation führt, dass du dann Leute entlassen musst, obwohl du auf der anderen Seite dringend welche brauchst.
Dann liegt es ja natürlich auch daran, dass viele erfahrene Arbeitnehmer zu teuer sind. Du willst also jemand, der Hightech-mäßig als Native 7-mal besser ist als die Leute, die heute 55 bis 60 und so weiter sind, ja, und den du natürlich auch deutlich schlechter bezahlen kannst. Früher war das ja so, dass man gesagt hat in so vielen Bereichen, ja, aber jemand, der da schon so lange gearbeitet hat, der hat zu viel Erfahrung. Jetzt leben wir aber in einer Welt, wo man sehr viel Erfahrung, die aus dem analogen Zeitalter kommt, nicht mehr gebrauchen kann. Das ist also der Grund, warum jemand, der lange bei einer Firma ist, warum der dann eben auch besser bezahlt wird, der teilt sich nicht mehr mit. Sondern im Zweifelsfall, wenn du jemand Gutes kriegst, ist der Junge für diese Aufgabe deutlich besser geeignet und die ganze Kompetenz des Alten kannst du nicht mehr gebrauchen.
Genau.
Und deswegen erlebe ich das in meinem Umfeld, dass viele Leute in meinem Alter schon Angebote angenommen haben, die sie nicht ablehnen wollten, weil man ihnen auch noch großartige Abfindungen gezahlt hat und weil sie noch sehr, sehr günstige Rentenkonditionen haben und so, ne? Und das sind ja auch alles Leute, die den Arbeitsmarkt verlassen.
Ja, ja, genau.
Und während gleichzeitig die Rede davon ist, dass wir alle Möglichkeiten bis 70 oder irgendwann bis 75 arbeiten sollen, was also an Weltfremdheit nicht zu überbieten ist. Das bedeutet ja erstmal, dass die ganzen Firmen diese älteren Mitarbeiter alle haben wollen und bezahlen wollen. Und genau das passiert doch gar nicht. Die will doch, also es gibt vielleicht ein paar Ausnahmen, aber die meisten davon will ja keiner mehr haben. Anderes Beispiel ist, woran ich mich auch gut erinnere, an meiner eigenen Universitätszeit. Da gab es Professoren, die mit 65 ihren Platz räumen mussten, obwohl sie im absoluten Zentrum ihrer Forschungsleistung standen. Und die hätten natürlich am liebsten gerne bis zum Schlaganfall dort weitergearbeitet. Und das zum Beispiel geht im deutschen System auch nicht. Obwohl hier mal sagen wird, hier ist die Erfahrung, ja, wenn jemand in der Grundlagenforschung arbeitet oder was auch immer er macht, ist natürlich unverzichtbar, die jemand hat in dem Alter. Der kann nun wirklich mehr als seine jungen Assistenten können und der muss seinen Job verlassen. Es ist alles ein bisschen verrückt.
Es ist ein sehr starres System. Ja. Ne? Stefan Bratzl, sehr bekannter Outdoor-Experte, der hat irgendwo mal gesagt, es ist eben nur begrenzt möglich, aus einem Ingenieur, der seit 30 Jahren Einspritzpumpen entwickelt, einen KI-Spezialisten zu machen. Selbst das geht nur begrenzt.
Das geht in sehr seltenen Fällen, wenn er nebenher sowieso schon totaler Informatik-Fan und Freak und sowas war. Aber im Regelfall gehen wir jetzt nicht davon aus, dass wir mithilfe von Umschulung eine tatsächliche Lösung finden. Ich meine, es gab schon vor mehr als 10 Jahren ein berühmtes Buch von zwei amerikanischen Wissenschaftlern, Katz und Goldin. Das handelt vom Wettlauf des Menschen mit der Maschine. Deutschland hat sich immer damit beruhigt, dass wir gesagt haben, wir sind doch so gut in beruflicher Weiterbildung. Ja, wenn es halt neue Herausforderungen durchs digitale Zeitalter geht, ne, da müsste halt ein bisschen umgeschult werden oder berufliche Weiterbildung. Und früher ging das ja auch. Also so in der Zeit, als die Technik laufen lernte, die moderne Technik, ne, da war das nicht schwierig. Ne? Da konnte man aus Schriftsetzern Medienfachleute machen. Das war innerhalb von 2 Jahren durch berufliche Weiterbildung möglich. Aber das, worüber wir hier reden, ja, KI programmieren und so, das ist nicht was, wo man normalen Mitarbeiter sagen kann, hör mal, machen wir mal 2 Jahre berufliche Weiterbildung und dann machst du das. Also irgendwann wird das immer dünner und immer dünner und dann geht das in der Breite nicht mehr. Dann geht das mit ganz wenigen Mitarbeitern. Ich habe noch vor Augen, dass ich mal einen Vortrag gehalten habe vor, ich schätze mal 4 oder 5 Jahren bei VW. Und anschließend, vor mir redete der Betriebsratschef. Und der kam dann nachher nochmal auf die Bühne und sagte, nee, glauben Sie dem Herr Precht das nicht und so weiter. Ja, also das wird alles nicht so schlimm werden und das wird alles ganz großartig sein in Zukunft mit VW. Ui. Und dann sagt er, wir fragen immer, wer in unserer Firma ist besonders informatikaffin? Also auch von den ganz normalen Leuten, die in der Fertigung arbeiten und so. Und mit denen machen wir dann Kurse. Ja, und die schulen wir dann immer weiter und weiter und weiter. Und deswegen müssen wir uns da keine Sorgen machen. Also als wenn jemand, der mal so ein bisschen Hobby-Informatik macht, dann anschließend in der Lage ist, die komplexen KI-Herausforderungen bei VW zu lösen. Ne? Also was für ein Versuch mit der Luftpumpe die Windrichtung zu ändern. Ne? Was Wahnsinn, für ein weltfremder Wahnsinn. Quatsch.
Es gibt einen sehr interessanten Satz von Karl Frey. Das ist der Co-Autor, ne, dieser berühmten Oxford-Studie, die ja, glaube ich, wann war das? 2013 ist die
ja, erschienen. Ja, 2012 gemacht, durchgeführt 2013. Und so. Im Januar 2013 in Davos vorgestellt.
Von dem stammt der interessante Satz, hat er vor einem Jahr in der Zeit, glaube ich, gesagt. Die Übergangsphase der ersten industriellen Revolution hat ungefähr 7 Dekaden gedauert. Und dann der entscheidende Gedanke, ich glaube nicht, dass eine moderne Demokratie 7 Dekaden lang stagnierende Löhne oder sogar fallende Löhne aushalten kann. Mhm. Das klingt wie eine düstere Prophezeiung und gibt so eine Idee davon, wie gewaltig diese Disruption am Arbeitsmarkt ist. Und ich würde heute gerne, Richard, mit dir mal die Chance nutzen. Wir haben ja über diese Oxford-Studie öfter gesprochen. Mhm. Das war eine Studie, die im Grunde versucht hat, sozusagen eine Prognose, was für Berufe im Jahr 2000, was war das, 32? So, was für Berufe bis dahin ausgestorben sein werden, welche Berufe es nicht mehr geben wird.
Mhm. Oder etwas umfassender noch, also nicht nur, was ganz weg ist, sondern einfach eine Vorstellung, wie hoch ist in den jeweiligen Bereichen, Arbeitsbereichen, die Automatisierungswahrscheinlichkeit. Das hat man gemessen mit dem, was man daraus folgern kann. Ne? Also da, wo die Automatisierungswahrscheinlichkeit sehr hoch ist, ne, dass diese Jobs in Zukunft eben kaum noch von Menschen gemacht werden.
Mhm. Interessant. Und wenn man, nur bevor wir gleich darüber reden, ne, gab kürzlich, ich glaube in der Zeit war es auch und die Kollegen vom Focus haben auch mal sowas gemacht, Berufe, die ausgestorben sind, sehr skurril zum Teil, ja, die heute auch keiner mehr vermisst, Drahtzieher, ja, Leute, die Drähte gezogen haben, braucht kein Mensch mehr, ausgestorben. Der Beruf des Sündenbocks, weißt du, woher das kommt? Das ist völlig irre. All diese Dinge kommen ja fast immer aus dem Mittelalter. Ja? Mhm. Also früher haben ja Erwachsene ihre Kinder sehr regelmäßig geschlagen, um sie zu erziehen. Und jetzt hatten natürlich auch Könige und Königinnen hatten Kinder. Und jetzt kannst du natürlich diese verwöhnten Prinzen, Prinzessinnen, kannst du nicht einfach schlagen. Deswegen hat man den Spielkameraden gegeben. Und wenn der kleine Prinz Mist gebaut hat, wurde sein kleiner, nicht adliger Spielkamerad an seiner Stadt verdroschen. Mhm. Das war dann der sogenannte Sündenbock. Die Idee war, dass dieser verwöhnte Prinz, der jetzt gerade Mist gebaut hat, das damit ansehen muss, wie sein kleiner Spielkamerad verdroschen wird und dann zur Einsicht gelangt, es selber beim nächsten Mal auch besser zu machen. Prügelknaben. Mhm. Es gab einen Beruf, der hatte den schönen Namen der Abkühler. Weißt du, was das ist?
Nee.
Da Menschen beruflich einfach, ja, es gab keine Kühlschränke, aber Speisen und Getränke mussten trotzdem gekühlt werden. Dann hat man einfach Eis aus gefrorenen Seen geholt. Eissäger haben große Blöcke ausgeschnitten und so weiter und haben das gemacht. Die gab es wirklich so von 1800 bis 1960 war Eissäger ein sehr verbreiteter Beruf. Oder es gab zum Beispiel mal den Beruf des zweibeinigen Weckers. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts in England entstehen so die ersten Fabriken und die funktioniert ja umso besser, je gleichmäßiger und regelmäßiger und gleichzeitiger vor allen Dingen alle zur Arbeit kommen. Mhm. Und deswegen hat man dann so Aufweckerinnen so beauftragt.
Ruhe ziehen.
Ja, genau. Die hatten aber so ein Bambusrohr und haben mit diesem Bambusrohr ans Fenster geklopft. Manche haben auch aus dem Bambusrohr so kleine Erbsen ans Fenster geschossen.
Aufstehen zur Arbeit gehen.
So, okay, genau. Oder mein Lieblingsjob, also Laternenanzünder gab es natürlich auch. Das kann man sich vorstellen. Ne?
Da gab es sogar mal einen Streik der Laternenanzünder, als Elektrifizierung kam.
Ja, okay. Ja. Weil sie sich bedroht sahen. Zu Recht.
Genau, weil sie um ihre Zukunft fürchteten.
Ja, so. Mhm. Und da hatten sie schon keine mehr. Klar.
Das war der wirkungsloseste Streik der Welt, weil die Elektrifizierung ging ganz schnell vorwärts man brauchte die Leute einfach nicht mehr.
Ja. Das meine ich, es kommt so oder so und dann setzt man sich besser damit auseinander. Der Beruf des Rebschlägers. Der Rebschläger stellte aus Flachs und Hanf Seile und Ankertaue und so weiter her. Also unverzichtbares Zeug ja für einen Hafenbetrieb. Mhm. Und der Name Reeperbahn, hier nicht weit von hier, geht darauf zurück. Ja, es hat damit zu tun. Und mein Lieblingsberuf allerdings Kopfrechnerinnen. Ja, also wir fürchten uns heute vor künstlicher Intelligenz. Früher hatte man sozusagen Kopfrechnerinnen, menschliche Computer. Es gab sogar Raketenfrauen. Es waren Leute, die, bevor es Taschenrechner gab, besonders gut im Kopfrechnen waren und in der Lage waren, unfassbar schnell komplizierteste Matheaufgaben zu lösen. Die gab es bei der NASA, die gab es auch an anderer Stelle. Es ist wirklich sehr, sehr interessant. Mhm.
Also diese Leute konnte man mal richtig gebrauchen. Heute kannst du damit nur noch im Zirkus auftreten.
Ja. Richtig, ja, genau. Das ist der Punkt. So, und Oxford-Studie, Richard.
Ja.
Die ist ja wirklich berühmt, diese Studie, und hat eben das gemacht, was du gerade beschrieben hast. Und ich weiß, wir beide haben uns mal drüber unterhalten, da sagtest du, pass auf Markus, ein Beruf, auf den du nie kommst, der aber extrem gefährdet ist, ist zum Beispiel der Beruf des Models.
Genau.
Und das haben die damals auch schon gesagt. Die sagten 2013.
Das haben die 2012, 2013 gesagt, Models haben keine Zukunft. In 20 Jahren ist das einer jener Berufe, die man nun wirklich nicht mehr braucht.
So.
Und, so, und da haben das Publikum im Jahr 2012, 2013 gar nicht begriffen, wovon die Rede war, konnte überhaupt nicht vorstellen. Was haben die denn da im Kopf gehabt? Was haben denn da die Experten, die da nach Oxford kamen? Also diese Automatisierungswahrscheinlichkeit ist zwar von Osborne und Frey berechnet worden, aber die Expertise dazu kam ja von den weltweit führenden Wissenschaftlern der damaligen Zeit. Mhm. Japaner, Südkoreaner, die Leute vom MIT, die Leute aus dem Silicon Valley und so weiter, die die Expertisen für diese Berufsfelder erstellt haben. Und ich würde mal sagen, völlig recht behalten. Ne, also Topmodels gibt es ohnehin nicht mehr. Ne, Shows, die danach benannt werden, dass da Topmodels sind, sind natürlich Leute, die weder Topmodels sind, noch je Topmodels werden.
Warum?
Weil Topmodels in dem Sinne nicht mehr gebraucht werden. Und die Tatsache, in einer Castingshow mitzumachen, ja, macht dich ja noch nicht automatisch zu einem Topmodel.
Also Models sterben aus, jetzt KI-generierte Models.
Models sterben aus, kann man auch sagen, sind ja nicht gänzlich ausgestorben, ja, werden ersetzt durch Influencer.
Ja, okay.
Wir übernehmen ja eine ähnliche Funktion.
Das stimmt. Ein Beruf, den es vorher gar nicht gab. Ne?
Genau.
Aber wenn du KI-generierte Fotos von schönen Menschen dir mittlerweile anguckst, das ist sensationell. Da musst du ganz genau hingucken, wenn du diese wunderschönen Gesichter siehst, Männer wie Frauen. Du kannst es kaum noch unterscheiden und bei einem oberflächlichen Blick schon gar nicht, ob das KI generiert ist oder nicht. Mein Sohn, der viel mit KI beschäftigt ist, hat mir neulich Bilder zugeschickt von Menschen, Models. Du guckst da drauf und denkst, boah, einer schöner als der andere. Und der Clou war, hat er mir vorher nicht erzählt, keinen von denen gibt's.
Aber weißt
du, alles komplett KI generiert.
Was mir auffällt bei den KI-Models, in der realen Modelwelt wird ein enormer Wert darauf gelegt, dass auch übergewichtige Models vorkommen. Es wird ein großer Wert darauf gelegt, dass du irgendwie geschlechtlich diffus aussiehst und so weiter oder nicht genau weißt, was du gerade bist und so, ne? Also, dass wir hier ganz viel
geschlechtlich diffus, das ist auch sehr
Entwicklungen in der jetzigen Gesellschaft abbilden, aber bei den KI-Models sehe ich das eher weniger. Die dürfen wieder aussehen wie Models früher. Die müssen einfach nur schön sein.
Ja, wird sich auch
ändern. Damit kompensieren wir das, was wir auf der anderen Seite an Gerechtigkeit herstellen.
Okay, Models, dann hier, pass auf. Die Wahrscheinlichkeit der Automatisierung, Oxford-Studie, Verkäufer am Telefon, haben die damals schon gesagt, zu 99% wird kein Mensch mehr brauchen. Eingetreten oder nicht?
Ich würde mal sagen, ziemlich weitgehend eingetreten, ja.
Ja, ne? Braucht kein Mensch mehr.
Nee.
Kannst du mit Bots sprechen, kannst mit KI-generierten Stimmen sprechen und so weiter. Steuerberater damals schon zu 99%.
Ja, also die sind natürlich noch nicht zu 99% weg. Das ist schon völlig richtig. Aber die Anzahl der Menschen, die ihre Steuererklärung mit Hilfe heutiger Programme selber machen können, wächst kontinuierlich. Ich habe in meinen Vorträgen schon vor vielen Jahren gesagt, der Steuerberater stirbt aus, der Steuerhinterziehungsberater überlebt. Also wer mit Briefkastenfirmen jongliert und komplexe Summen hin und her transferiert und à la Donald Trump Immobilien mal zu hoch und mal zu niedrig bewertet,
eben.
Der macht das im Augenblick noch nicht mit Hilfe einer KI. Ja, da werden noch Menschen gebraucht und die wird es wahrscheinlich auch in 8 Jahren noch geben. Aber der Feldwald- und Wiesensteuerberater in 8 Jahren, ne? 8 Jahre läuft der Countdown ja noch. Mhm. Ich schließe nicht aus, dass die Oxford-Studie da recht hatte.
Mhm. 8 Jahre dauert es noch, bis sozusagen das Szenario eingetreten sein soll. Buchhalter, haben die damals schon gesagt, wird zu 98% aussterben. Was würdest du sagen?
Ich bin in der Welt nicht gänzlich zu Hause, kann ich mir aber vorstellen. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele jetzt schon ausgestorben sind. Ne? Man darf ja auch eins nicht vergessen, ne? Das nur als kleine Randbemerkung. Du darfst ja gerne mich noch weiter testen. Es gibt einfach Sachen, die logischerweise eigentlich aussterben müssen, die aber sich verzögern. Und zwar durch politischen Willen sich verzögern. Ich erzähle das immer, ich meine, Bürokratieabbau ist eine der aus vielen, vielen Gründen eine der wichtigsten Aufgaben, vor denen Deutschland steht. Aber Bürokratieabbau produziert Arbeitslose. Und niemand, der in der Bürokratie beschäftigt ist, möchte freiwillig seinen Job verlieren. Und der Vorgesetzte möchte das auch nicht. Und der darüber stehende erst recht nicht. Und das geht bis tief in die Politik hinein. Und so kann es passieren, dass Systeme sehr lange künstlich am Leben erhalten werden. Deutschland ist da richtig gut drin. Das haben wir mal über Jahrzehnte mit dem Bergbau exerziert. Wenn wir einen Riesenfehler machen, machen wir das Gleiche auch noch mit der Automobilindustrie, dass wir versuchen, einen toten Gaul partout durchs Ziel zu reiten. Und am wahrscheinlichsten, dass wir das noch sehr lange tun, ist insgesamt in der Verwaltung. Und deswegen hat die Oxford-Studie wahrscheinlich recht, wenn du da hinguckst und guckst mal nach Estland und nach Lettland und guckst mal, wie viel arbeiten da noch in der Verwaltung, ne? Und wie viel kann der Bürger selber von zu Hause machen.
Fortgeschritten
ist, ne? Ja. E-Governance, ne, ist der Begriff. Ne? Ganz, ganz weit fortgeschritten. Ja, genau. Ne? Also, dass du für viele Sachen einfach nicht mehr mit jemandem reden musst, der irgendwo einen Stempel drauf macht, sondern dass du deinen Bauantrag von zu Hause machen kannst. Und im Prinzip wäre das möglich, schon jetzt sehr weitgehend, in 8 Jahren ganz bestimmt, aber es könnte sein, dass aus politischen Gründen dieser Prozess sich enorm verlangsamt.
Also Buchhalter haben wir gesagt, Angestellter am Bankschalter, das 97% haben die damals vorhergesagt, haben wir schon öfter darüber gesprochen,
darauf,
kann man sich
Darauf läuft es hinaus.
Und das wird in 8 Jahren noch mal in einer ganz anderen Dimension passiert sein, als es jetzt passiert ist. Aber dann kommt's. Sie haben damals gesagt, auch ein Beruf wie der des Bäckers ist hochgefährdet, wird zu 89% im Jahr 2032 verschwunden sein. Was würdest du sagen?
Also ich würde sagen, die kleinen Bäckereien verschwinden, nur die großen Bäckereien bleiben übrig. Und das ist tatsächlich hochroboterisierte Arbeit.
Okay.
In der Großbäckerei. Also ich denke mal, in 8 Jahren muss man die Leute suchen, die noch einen Teig anrühren. Also ich meine, Bäckereifachverkäufer, ne? Sowas wird es noch geben in den guten Bäckereien. Ja, es wird also nicht nur diese
Backwerksachen geben,
sondern es wird natürlich in Düsseldorf, wo ich lebe, gibt es mehrere solche Bäcker, die auch berühmt sind in der Stadt und wo man hingeht, weil man gerade bei dem das Brot und die auch noch wahnsinnig nettes Personal haben und sowas. Ne? Das wird es noch geben, aber so die klassische Großbäckerei, die kann sehr, sehr stark roboterisiert werden, ist es zum Teil jetzt schon.
So, der Beruf des Taxifahrers.
Gut, aus dem Taxifahrer wird der Uber-Fahrer.
So 89%.
Ja, und mit dem Unterschied, dass er nicht die entsprechenden Sozialabgaben zahlt wie der Taxifahrer und nicht die Gewerbesteuern abführt. Und
auch nicht die Ortskenntnisprüfung
richtig,
machen
genau.
muss.
Richtig, genau. Hast du aber inzwischen auch häufig bei Taxifahrern. Also in Berlin hast du das bei Taxifahrern, ja, wo der mich fragt, wo ist das und wie komme ich da hin? Ja, wenn gerade mal sein Google nicht richtig funktioniert.
Ja, ist richtig. Ja, ja gut.
Ja, also das hat er auch nachgelassen.
Muss ihn in Schutz nehmen. Ich bin, weißt du, ich komme aus dem Berg, ja. Ich kenne oben und unten und so, aber so Fläche ganz schlecht. Also
Du bist auch kein Taxifahrer. Ich meine, da muss man doch klassischerweise, ich weiß nicht, ob das irgendwie heute noch so ist, musste man ja so eine Ortskenntnisprüfung machen.
Ja, eben, genau.
Aber die macht natürlich in Zeit Alter von Navigationssystemen macht die natürlich keinen Sinn mehr.
Ja, was im Grunde den Gedanken nahelegt, dass auch der Ortskenntnisprüfer auch dann überflüssig wird, ja? Den wirst du auch nicht mehr brauchen, richtig. Diese Behörde. So. Ja. Matrose, haben die damals 83% Wahrscheinlichkeit, dass
die nicht
verschwinden. Ich könnte es mir vorstellen, ne? Wenn du dir diese riesigen die Containerschiffe, da arbeiten da 10 Leute, 12 Leute drauf. Riesige Schiffe, alles unglaublich automatisiert.
Übrigens ein hochspezialisierter Job entstanden. Der Job ist so wichtig und so anstrengend. Und es ist so eine akkurate Präzisionsarbeit.
Wirklich?
So wie der
warum?
Nach 2 Stunden bist du fertig, wenn du das gemacht hast.
Weil
das ist also, wenn du sitzt da oben in diesem Turm, ne, und dieser Container kann ja unter Umständen wahnsinnig wertvoll sein, denn der darf dir bloß nicht ins Meer oder kaputt gehen oder sowas alles. Und das dann ganz, ganz, ganz präzise darüber zu manövrieren, wird offensichtlich, auch erstaunlicherweise, ja, noch von Menschen gemacht, also mit menschlicher Hilfe, menschlicher Überwachung. Menschen navigieren damit, das wird offensichtlich keiner KI überlassen. Und damit belastest du die Statistik, weil du so einen High-End-Job machst.
Also,
verdienst auch gut in dem Job.
Also ein Land, das viele Häfen hat, wird in der Arbeitsstatistik eher hinten sein, weil man sagt, die arbeiten halt wenig. Aber den Grund dafür muss man halt kennen, ne?
Richtig,
ja, genau. Das ist Statistik. Taximatrose, Kellner, 77% Wahrscheinlichkeit, dass das komplett automatisiert wird.
Das glaube ich nicht.
Ich glaube das auch nicht.
Nee, das glaube ich nicht. Da habe ich schon immer gegen geredet. Also ich habe immer schon, es gibt so ein paar Sachen, Hotelrezeption. Ja, ich habe in meinen Vorträgen die auch immer aufgegriffen, wo ich meine, dass die Oxford-Studie möglicherweise daneben liegt. Mhm. Dann muss ich auch überlegen, die Oxford-Studie ist hier nicht für Deutschland gemacht. Sie ist erstmal für den US-amerikanischen Arbeitsmarkt gemacht und dann wurde sie übertragen und die gleiche Methode übertragen und dann wurde sie auf mehrere andere Länder oder Kontinente und so weiter angewendet. Es ist auch eine Traditionsfrage. Also ich denke, dass das persönliche Verhältnis zum Kellner oder gar zum Inhaber, wenn du jetzt gehst in dein Lieblingsrestaurant, ja, wirst da umarmt oder herzlich begrüßt und so weiter, kennst das Personal, ja, die freuen sich, dich zu sehen oder simulieren das jedenfalls großartig und so.
Nein, das bedeutet
dir was.
Das bedeutet dir was.
Das ist dir nicht völlig
Luigi
egal,
das
sondern
so.
Das, ja. Ja, genau, das macht dir was mit dir. Ja, und da willst du nicht roboterisiert bedient werden. Ich habe auch in Düsseldorf gesehen, es gab so Läden, die das versucht haben, ne, wo ohne Personal auszukommen und voll digitalisiert. Und die 2, von denen ich das mitgekriegt habe, die sind auch wieder eingegangen. Also deswegen, das glaube ich nicht. Dafür ist Kellner dann am Ende zu sehr Empathieberuf und die Leute legen zu viel Wert darauf, mit Menschen zu tun zu haben. Nicht in jeder Gastronomie.
Nee, genau, muss man.
Aber in der guten, netten, dir wichtigen, ja, also du willst dein Gemüt gestreichelt haben als Gast und das wahrscheinlich schön, noch eine ganze Weile von Menschen.
Das ist wahr. Ich denke auch Rezeptionisten, ich meine, gibt es etwas Deprimierenderes als nachts um 23 Uhr total kaputt irgendwo einzuchecken, wo keiner sitzt und zumindest simuliert, dass er sich freut, dich zu sehen.
Äußerste Freundlichkeit walten zu lassen.
Oder?
Gegenüber jedem Gast,
genau.
Aber es macht einen Unterschied. Also wenn ich da jetzt nachts ankomme, mich mit einer Maschine rumzuärgern, habe ich keine Lust. Das geht Jüngeren vielleicht anders, ne? Dann ist das egal.
Die sind da
Japanern ist das offensichtlich auch egal, denen macht das auch nichts aus. Aber ich glaube, es gibt auch unter jungen Leuten gemütsaltmodische Leute, die immer noch Wert darauf legen zu sagen, ich will da mit dem richtigen Menschen zu tun haben und von dem meinen Schlüssel kriegen und die Routinefragen gestellt kriegen. Waren Sie schon mal hier, überprüfen Sie mal die Daten.
Wie war die Anreise?
Haben Sie Kreditkarte und so weiter. Ne? Das sind irgendwie 6 Fragen, da braucht man nicht mal eine KI für, das ist das Einfachste von der Welt, aber es macht einen Unterschied.
Es kommt auf die Art des Vortrags an, möchte ich mal sagen. Ja? Arzthelfer ist auch etwas, wo ich denke, boah, das verschwindet, aber die sagten damals zu über 60% Wahrscheinlichkeit.
Ja, schwierige Frage. Also in 8 Jahren, also ich...
Du meinst, da kommst du zum Arzt?
Also 60% in 8 Jahren heißt ja immer noch, ne?
Fast die Hälfte liegt noch vor uns.
Sehr viel erhalten bleibt. Mhm. Ja, also ich glaube, das ist zu steil. Ich glaube, der Arzthelfer und da auch hier der menschliche Faktor nicht ganz zu vergessen. Ne? Also wenn ihr beim Zahnarzt die Helferin deine Zahnreinigung macht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das in 8 Jahren ein Roboter macht.
Auch sonst so Arzthelfer, wenn du da reingehst, du bist ein Mensch in Not. Du gehst da zum Arzt, weil du ein Problem hast. Du gehst da nicht zum Arzt, weil alles bestens ist. Also willst du dann an der Rezeption, sitzt dann da irgendein ein Roboter oder irgendein Automat, an dem du dich eincheckst und so weiter. Das ist alles wahnsinnig
Ist so ähnlich doof wie bei der Hotelrezeption.
Was ist eigentlich mit dem Arzt selber, Richard? Ich meine, in der Diagnose, glaube ich, also wenn du dir Radiologen und so weiter anschaust, da würde ich sagen, da geht es natürlich um riesige Datensätze. Und da sagen mir auch Ärzte, gute Ärzte, sagen, du pass auf, da ist die Maschine heute zum Teil schon besser, als wir selber jemals sein können, weil ich schaue da drauf, ich kann das nicht sehen. Wir entdecken heute mit Hilfe von KI und so weiter, entdecken wir schon Dinge, die wir als Menschen, die da drauf schauen, auch sehr erfahren, niemals erkennen könnten, weil du im Kopf kannst du nicht so viele Datensätze haben, das geht überhaupt nicht.
Das ist völlig richtig, aber jetzt muss man einen Arzt auch auseinander eben, dividieren. Das
Radiologen sagen
also, dass es die hochgradigen Spezialisten noch weitergibt, sagt auch die Oxford-Studie. Mhm. Ja, also der Urologe ist nicht weg, der Radiologe ist nicht weg und so weiter. Die Fachärzte sowieso nicht, sondern die sehen schwarz für den Hausarzt. Ja, weil wir haben ja heute schon das Problem, dass die Leute, seit man googeln kann, alle Medizinexperten sind. Ja, die wissen ja schon alles besser. Die haben ja schon beim geringsten Symptom, sind die jede tödliche Krankheit im Kopf durchgegangen, haben das ausgeschlossen, das berechnet. Und mit dieser ganzen Expertise gehen sie zum Hausarzt. Und dem wird im Zweifelsfall dann auch keine Kompetenz mehr zugetraut. Und der ist auch kein Spezialist mehr und der hat auch diese wahnsinnigen Maschinen nicht. Aber ich halte ja auch in meinen Vorträgen immer ein Plädoyer für den Hausarzt. Also der Hausarzt mag ja dem ganzen Wissen, was man da sich draufgeladen hat, im Einzelfall nicht gewachsen sein. Und der Hausarzt ist eben auch nicht der Spezialist, der die ganz teuren Apparaturen hat. Dann wird man überwiesen an den Spezialisten. Aber du hast es vorhin gesagt, man geht zum Arzt, weil man was hat.
Ja,
Vorsicht, natürlich. Viele ältere Leute gehen zum Arzt, weil sie was anderes nicht haben, nämlich Aufmerksamkeit.
Auch
ja,
das
die gehen dahin und da ist jemand, der redet mit ihnen, der hat warme Worte für sie, der interessiert sich für sie. Mit dem Hausarzt kannst du über Dinge reden, worüber du selbst mit deinen besten Freunden nicht reden würdest.
Genau.
Ja, Darmverschlüsse, Teerstuhl und so, damit sprengst du jede Party.
Was war das?
Teerstuhl. Ja, da sagt der Hausarzt nicht zu dir, ja, hör auf, ja, mit dem Schweinkram will ich nichts zu tun haben, sondern der hört dir zu. Der sagt zu dir, ja, dass du dich ausziehen sollst, egal wie du aussiehst. Der guckt dich auch an, er guckt nicht verschämt zur Seite oder so, je nachdem wie du aussiehst, sondern der guckt dich ganz genau an. Er
tut auch so, als wäre es ihm egal.
Der fasst dich an, egal wie du aussiehst. Weißt du, was das alles für Qualitäten sind? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das ausstirbt, weil es gibt so ein tiefes Bedürfnis der Menschen danach, das kannst du nicht durch eine Maschine ersetzen.
Ja, ich glaube auch, wenn du mit diesen ganzen Diagnosen, wenn du Dr. Google schon am Start hast, du kommst mit der perfekten Diagnose dahin, auch als jüngerer Mensch, ja, du hast jetzt ja Menschen beschrieben, die dann schon ein bisschen weiter sind im Leben. Aber wenn du jetzt als junger, fitter Mensch, du bist wunderschön, siehst fantastisch aus, du gehst dahin, du hast diese Horrordiagnose bei Google dir schon selber zusammengeklaubt. Selbst dann würde ich immer sagen, brauchst du doch den Hausarzt und zwar nur aus einem Grund, damit er dir sagt, nee, es ist alles nur halb so schlimm. Ja, nur deswegen gehst du doch dahin und dafür brauche ich
Zuspruch,
den.
Anerkennung, Herzenswärme und so weiter. Also der Hausarzt ist mindestens zur Hälfte ein therapeutischer Beruf.
Genau,
und deswegen das sagt ist ja auch
die Studie, ne?
Genau. Therapeutische Berufe sind der große Wachstumsbereich. Ja, Coaches, die dir helfen, ja, die Wüste des Lebens zu durchqueren. Gesundheitlich, ernährungstechnisch, ja, diese ganze Welt ist ja ein riesen Wachstumsmarkt.
Ich weiß, aber lass uns diesen Begriff, Richard, nicht mehr benutzen. Ja. Wirklich, ich finde es so unsäglich, diese ganzen. Wirklich, man kann es nicht anders sagen, da laufen so viele Luftpumpen
die sich Coach rum, nennen. Scout.
Scouts
gibt es auch für alles. Health-Scouts und Yoga-Scouts und so weiter. Also man ist entweder Coach oder Scout heute.
Ja, weil das kein geschützter Begriff ist.
Oder Influencer.
Ja. Nee, weißt du, was mein Thema ist, Richard? Ich habe großen Respekt vor Menschen, die wirklich was lernen, die sich anstrengen, die ein Studium anfangen, durchziehen, zu Ende bringen und die dann eine echte Expertise haben. Aber ich habe keinen Respekt vor Menschen, die irgendwie drei Hanteln von links nach rechts tragen und dann plötzlich alles über Ernährung wissen, vermeintlich, die plötzlich wissen, wie auch dein Leben fokussierter, besser, großartiger werden kann, wenn du auch genauso die Hantel von links nach rechts trägst. Sorry, das ist wirklich unterkomplex. Und dann kommen immer so Weisheiten. Ich sag mal, früher bei uns in Südtirol, da hatten wir diesen Bauernkalender oder von der Raiffeisenkasse, von der örtlichen, gab es immer diesen Kalender. Da standen dann so Glückskeks-Weisheiten drauf und so. Und das war immer ganz lustig, das zu lesen. Aber sorry, also das ist nicht das, was du brauchst, wenn du als Mensch echt in Nöten bist. Und ich glaube, da ist so viel Scharlatanerie unterwegs.
Na klar.
Weil Menschen verlassen sich dann darauf und sagen, okay, der weiß, wie es geht. Ja. Aber vielleicht weiß er es gar nicht. Und das macht mich wahnsinnig.
Das ist die Welt der Ratgeber. Ja, das sind die Coaches und Scouts und so weiter, die vorgeben, irgendetwas zu wissen, was du nicht weißt und dir ultimativ in deinem Leben zu helfen und dir Glück bringen. Und ich habe exakt dieselbe Meinung dazu wie du.
Okay.
Deswegen schreibe ich ja auch keine Ratgeber, aber es bleibt ein Riesenwachstumsbereich.
Mhm.
Weil das Bedürfnis der Menschen in deren immer verzwickteren Lebenswelten, wo wir so viele Ansprüche gleichzeitig realisieren wollen, die irgendwie in kein Leben passen, da wird das Bedürfnis danach noch weiter steigen. Also der Scharlatanerie sind Tür und Tor geöffnet.
Ja, das ist absolut nicht gut. Weil
die gab es schon immer. Früher waren das die Auguren, die aus der Kalbsleber gelesen haben.
Ja? Aus der was?
Aus der Kalbsleber. Aus der Kalbsleber und aus dem Vogelflug wurde die Zukunft berechnet.
Super.
Ja, und heute gibt es andere Mittel, die dir sagen, was deine gute Zukunft ist und wie du das selber schaffen kannst. Du musst dich nicht mehr auf die Götter verlassen. Du allein kannst dafür sorgen, dass du unendlich glücklich wirst. Du musst nur alles richtig machen.
Ja, aber das ist doch Wahnsinn.
Ja, ist es. Aber ein riesiges Geschäftsmodell seit der Antike.
Ja, weil Menschen natürlich, das ist ja so leicht auszunutzen. Menschen sind auf der Suche nach Glück, nach Sinn vor allen Dingen, ja. Und dann
kommt. Weißt du, woran das liegt, dass sie nicht mehr so viel arbeiten? In einer Zeit, in der du 16 Stunden am Tag gearbeitet hast, hast du dir über Glück und Sinn keine Gedanken machen können. Und seit wir in Gesellschaften leben, die deutlich weniger arbeiten und auch im Vergleich zu früher deutlich weniger hart arbeiten, ja, und gleichzeitig die Lebenserwartung einige Jahrzehnte höher geworden ist, seitdem spielen Glück und Sinn, Gott sei Dank kann man sagen,
eine große Rolle.
Genau. Das ist natürlich eine große Errungenschaft. Wir sind nicht mehr in einer klassischen Arbeitsgesellschaft, sondern wir sind in einer Sinngesellschaft. Das heißt, unser Lebensmittelpunkt dreht sich letztlich um die Frage, wie werde ich glücklich, was ist ein sinnvolles Leben für mich und so weiter. Und diese Frage können wir uns erst seit relativ kurzer Zeit relativ flächendeckend stellen. Ja, früher waren es sehr wenige Menschen, die sich den Luxus erlauben konnten, darüber überhaupt nachzudenken. Das ist ein riesiger Vorteil.
Mhm.
Und deswegen sind wir, und damit schließt sich der Kreis, in der Arbeitsmoral nicht mehr die gleichen, die die Generation unserer Großeltern waren, für die das Leben kein Wunschkonzert war. Ich finde es gut, wenn wir in Zukunft weniger arbeiten, aber weißt du, was mir nicht gefällt?
Sag.
Wenn wir wirklich weniger arbeiten, sei es 4-Tage-Woche oder seien es irgendwelche anderen Modelle, dann müssen wir in dieser Zeit besser arbeiten im Durchschnitt, als wir das heute tun. Man kann nicht weniger arbeiten und gleichzeitig schlechter arbeiten, sondern dann muss man auch wirklich richtig gut und konzentriert sein und muss halt in weniger Zeit das schaffen. Ich sage ja immer, Quantität ist nicht das Entscheidende. Ne? Qualität ist wichtiger als Quantität in dieser Frage. Aber die Qualität muss eben auch stimmen.
Genau.
Und das, glaube ich, ist nicht oft genug der Fall. Also nichts dagegen, weniger zu arbeiten, wenn wir stattdessen besser arbeiten würden.
Ja, genau.
Aber da bin ich nicht so sicher, ob das stimmt.
Ja, deswegen noch letzter Schlenker dazu noch, Richard, ganz interessant. Es gab ja viel beachtet und auch viel besprochen und ich war ein bisschen verwundert über die sehr unkritische Herangehensweise. In England gab es Versuche mit der 4-Tage-Woche und dann kamen die Schlagzeilen, eigentlich großer Erfolg und die Leute fanden das alle gut und so weiter und die Produktivität ist in keinster Weise zurückgegangen und so weiter. Und wenn man sich das dann mal anschaut, auch sehr interessant, gerade in dieser englischen Studie, ja, die Betriebe sind in keinster Weise repräsentativ gewesen, die man sich da angeschaut hat, sondern das waren eigentlich eher Betriebe, die dem Thema ohnehin offen gegenüberstanden, überwiegend nämlich Dienstleister, weißt du, mit so Bürotätigkeiten und so weiter. Und nur 3, das ist total interessante Zahl, nur 3 von diesen 61 Betrieben, die da mitgemacht haben für diese Studie, waren echte Industriebetriebe. Ich meine, was ist die Aussagekraft einer solchen Studie?
Ja. Ja, ich meine, du hast erstmal völlig recht, dass man grundsätzlich bei jeder Studie mit äußerster Skepsis rangehen muss.
Ja.
Muss sagen, unter welchen Bedingungen, wer genau hat wie, wo, was errechnet. Und dann bleibt dann von der Schlagzeile am Ende auch nicht mehr viel übrig.
Mhm.
Also es gibt bestimmt Berufe, in denen eine 4-Tage-Woche sehr sinnvoll sein kann. Es gibt viele Felder, wo wir nie eine 4-Tage-Woche haben werden. Bei der Polizei nicht, bei der Feuerwehr nicht.
Ja.
Ja, bei der zunehmend kriegstüchtigen Bundeswehr wahrscheinlich auch nicht. Ja, also da muss man ganz, ganz genau hingucken, wo geht das, unter welchen Bedingungen. Es gibt halt, diese ganzen Sachen werden oft pauschal diskutiert. Ne? So hast du auch angefangen mit diesen pauschalen Statistiken.
Ja.
Ne? Und man muss einfach von Fall zu Fall schauen und eine Sinngesellschaft verlangt flexible Anpassungen. Und in manchen Bereichen ist die 4-Tage-Woche sicher eine gute Lösung und in anderen überhaupt nicht.
Genau, ja, ich meine, Weselski, ja, der große Gewerkschaftsführer, die Lokomotivführer sind fast auf dem Weg dahin, bei vollem Lohnausgleich. Das ist das eine und das freut mich für die und es ist alles wunderbar. Ich glaube auch Lokomotivführer zu sein, ja, Verantwortung für viele Menschen, das ist ähnlich wie am Hafen auch verantwortlich sein für wertvolle Container und so weiter. Ja, und da sitzen Menschen hinten drin, das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Das verstehe ich alles. Auf der anderen Seite liest du dann die Zahl, schon heute fehlen 4000 Lokomotivführer. Mhm. Also mit weniger Arbeiten, weiß ich nicht, wie wir dieses Thema irgendwie lösen
werden. Der Beruf des Lokomotivführers und die Sinngesellschaft, ja, die passen nicht wie Steckdose und Stecker zusammen bisher. Na, du fährst zwar vielleicht nicht immer genau die gleiche Strecke, aber du fährst ja in dem Sinne nicht, ne? Also du lenkst ja den Zug nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass das ähnlich wie beim Fernfahrer, ne, der das noch halb selber macht, aber dass das natürlich schon irgendwas ist, dass man sich von außen jetzt nicht mehr so spannend vorstellt. Ich glaube auch so der Kindertraum vom Lokomotivführer, der aus der Zeit der Dampfeisenbahnen oder sowas kam oder als Kinder noch mit Modelleisenbahnen spielten. Modelleisenbahnhersteller, ja, haben auch nicht so eine große Zukunft. Kommen wir in der Oxford-Studie nicht vor. Briefmarkenhändler. Ja, auch keine große Zukunft. Kommt auch nicht in der Oxford-Studie vor. Ja. Es gibt ja so den einen oder anderen. Antiquare werden auch immer weniger.
Ja, stimmt.
Also es gibt eine ganze Reihe von sterbenden Berufen, über die selten nachgedacht wird.
Das ist wahr. Was ist eigentlich mit Podcastern?
Ja, diese haben ja im Augenblick einen so inflationären Boom, dass ich vermute, dass sich die Branche irgendwann gesund schrumpft.
Ja, aber braucht man die in Zukunft noch? Kann das nicht durch KI ersetzt werden?
Ja, da kommt der gleiche Faktor. Du kannst natürlich auch sagen, weißt du, also es ist nicht schwer, eine KI so zu programmieren, dass sie besser singt als Udo Lindenberg. Und trotzdem möchtest du lieber im Zweifelsfall ein Udo Lindenberg-Konzert besuchen, als etwas, was eine KI gemacht hat. Und da ist meine Hoffnung, dass das bei uns so ist wie bei der Hotelrezeption. Weißt du, da sitzen Typen, die können zwar nicht viel, ja, aber dieser Authentizitätsgehalt, der ist einem dann doch was wert.
Wunderbar, Richard. Mit diesem sehr beruhigenden Gedanken und dem schlimmen Wort Teerstuhl im Kopf,
ja,
entlasse ich dich jetzt. Das hat große Freude gemacht,
ja, mir auch.
Mal anlässlich des 1. Mai über die Arbeit nachzudenken. Und für den Fall, dass jetzt der große Ärger mit allen Coaches da draußen kommt,
ja,
wir reden natürlich nur über die Scharlatane.
Natürlich.
Ja, und
natürlich.
Die sind glücklicherweise die große Ausnahme. Richard, natürlich, ich danke dir. Absolut. Hab eine gute Woche. Bis dahin.
Du auch. Tschüss. Tschüss, Markus.
Eine Produktion von M hoch 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.